Das Evangelium, der Evangeliumstext für den Sonntag, steht in Matthäus Kapitel 25. Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. So ein musikalischer Gottesdienst ist sehr gut geeignet, einmal die Geschichte hinter Liedern zu hören, zu erzählen, zu berichten, dass man sich vorstellen kann, in welcher Situation neue und alte Lieder entstanden sind. Und so soll es heute auch sein. Wachet auf, ruft uns die Stimme. Das ist ein alter Choral von Philipp Nicolai. Wir sehen ihn hier auf der Folie mit seinen Lebensdaten. Aber zurück zunächst mal zum Text. Die Jungfrauen waren alle in den Schlaf gefallen, die Törichten und die Klugen. Sie vertrauten dem Bräutigam, der wird schon kommen, um uns zum Fest zu holen. Und darum konnten sie ruhig schlafen. Und als dann der Ruf, er kommt, erschallte, da überraschte sie das nicht. Natürlich kommt er. Sie waren in Rufweite geblieben. Allerdings, kein Öl dabei zu haben und genau zu wissen, es gibt keins mehr zu besorgen, kein Laden hat mehr auf, das war dumm. So dumm oder töricht wie die törichten Jungfrauen war auch dieser Mann hier, der hier zu sehen ist, der Philipp Nicolai. Er war Pfarrer. Ich weiß nicht, wie er auf euch wirkt, wenn ihr ihn so seht, mit seinem strengen Blick und mit dem verschlossenen, dicken Buch, wohl eine Bibel. Er war dumm oder besser fehlsichtig, bevor er dieses Lied abgefasst hat. Wacht auf, ruft uns die Stimme. Denn er glaubte, dass er viele Feinde hat. Er kämpfte erbittert für die rechte Lehre des Luthertums. Er kämpfte gegen Katholiken, gegen Reformierte und was ihm sonst so vor die Flinte kam. Er verfasste scharf formulierte Streitschriften. Er war bekannt dafür. In Ostfriesland würde man ihn einen Krawalltheologen nennen. Über seine vielen Streitschriften, die er verfasst hat und in Druck gegeben hat, redet heute kein Mensch mehr. Aber seine beiden Lieder, Wachet auf, ruft uns die Stimme, und das andere Lied, Wie schön leuchtet der Morgenstern, die werden heute überall in Deutschland gesungen. Und interessanterweise nicht nur von den Lutheranern, sondern auch von Freikirchlern, von Katholiken, von Reformierten. Und die stehen auch beide nicht in einer seiner Streitschriften, sondern in dem Anhang von einem anderen Buch, das er geschrieben hat. Dieses Buch hat den für uns vielleicht etwas merkwürdig anmutenden Titel Freudenspiegel des ewigen Lebens. Das ist ein Trostbuch, es ist erschienen 1599. Wie kam es zu diesem Buch? Dicht aufeinanderfolgende schwere Schicksalsschläge waren der Auslöser. Im Herbst 1596 war er auf eine der beiden Pfarrstellen, in Unna berufen worden. Unna liegt in Westfalen, heute am Nordrand des Ruhrgebiets. Damals war von Ruhrgebiet noch nirgends was zu sehen, sehr ländlich. Kaum hatte er die Stelle angetreten, starb seine Schwester, die ihn als Haushälterin versorgt hatte. Das war Schicksalsschlag Nummer eins. Und sie war kaum tot, da berichtete ihm einer aus der Stadt, der Stadtgraben ist voller toter Ratten. Tote Ratten, das waren die ersten Boten einer ausbrechenden Pest, die dann auch tatsächlich mit voller Wucht zuschlug in dieser Stadt. Nikolais Kollege, der erste Pfarrer, war eins der ersten Opfer. Oft hatte Philipp Nikolai 20 bis 30 Beerdigungen an einem einzigen Tag. Im Juli des Jahres starben 300 Menschen, im August 170. Vom Sommer 1597 bis zum Frühjahr 1598 raffte die Seuche 1400 Menschen, ein Drittel der Bevölkerung, dahin. Da war ihm die Lust zum Streiten vergangen. Und der Glaube, nicht der Glaube an Dogmen, sondern der Glaube an den Auferstandenen wurde zum Kern seiner Verkündigung und auch seiner Seelsorge. Was hätte er auch einer Mutter sagen sollen, deren Kind an der Pest starb? Oder ein Kind, das beide Eltern verlor? Lutheraner, Wachrufen, vielleicht auch den einen oder anderen Katholiken oder Reformierten, das war vorher sein Motto gewesen, jetzt galt es, die Leidtragenden wach zu rufen. Das war der Inhalt von seiner Arbeit. Viele versuchten sich durch Räucherwerk vor der Seuche zu schützen. Sein Räucherwerk war die Hinwendung zu Gott. Er wäre sonst schier zerbrochen, schrieb er. Und der Ausblick auf Gottes Reich machte ihm Mut. Aber das war noch nicht alles. Im Winter 1598/99 tauchten 300 spanische Reiter des kaiserlichen Heeres auf und haben Quartier aufgeschlagen in Unna. Nikolai wurde steckbrieflich gesucht von der katholischen Seite. Und der Stadtrat mahnte ihn, sieh zu, dass du rechtzeitig fliehst, sonst ergeht es dir schlecht. Mit seinen ganzen Habseligkeiten auf einem Schlitten musste er Unna verlassen. Es war schon das zweite Mal, dass er fliehen musste. Er flüchtete in seine Heimat nach Waldeck, das ist eine Gegend in Hessen zwischen Marburg und Kassel, und fand Zuflucht bei der dortigen Grafenfamilie. In Bad Wildungen, damals Wildungen, war er vorher Pfarrer gewesen und er war auch Erzieher des Grafensohnes. Und kaum war er dort, starb der Grafensohn mit 13 Jahren. Das war, so schrieb er, der härteste Schlag für ihn persönlich. Aber in der größten Not kam Gott ihm am nächsten. Man kann es mit dem Abstieg Jesu in das Reich des Todes vergleichen, weil ohne diesen Abstieg hätte es keine Auferstehung gegeben. Und so musste auch Philipp Nikolai ganz tief runter, bevor es für ihn zur inneren Auferstehung kam. Aus welchen Quellen schöpfte Pfarrer Nikolai die Gedanken und Bilder für seine Liedtexte? Einleitend in dem Freudenspiegel des ewigen Lebens schreibt er dazu: In der Zeit der schwersten Prüfungen habe ich gründlich den Glaubensartikel vom ewigen Leben, die Bibel und die Schriften des alten Lehrers St. Augustin studiert. Und die Folgerung, die er für sich zog, ist: Die Ankunft des Bräutigams ist für seine Braut, die Kirche, ein Ereignis, auf das im Glauben Vorbereitete richtig frohgemut drauf zugehen. Kein Grund zur Trauer, Grund zur Freude. Und mit seinem Lied "Wacht auf" ruft uns die Stimme, knüpft er an den Vers aus dem Gleichnis Jesu an. Mitten in der Nacht aber hört man plötzlich laute Rufe, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Wir singen miteinander die erste Strophe dieses Liedes. Dass der Bräutigam zur Mitternacht kommt, ist natürlich sinnbildlich. Denn finsterer, als er selbst das in diesen bewegten Jahren seines Lebens erlebt hat, konnte es ja nicht mehr werden. Aber gerade am Tiefpunkt ist ihm bewusst geworden, die Nacht hat ihren Zenit schon überschritten. Die Nacht der Menschheit geht über in den Morgen der Auferstehung zu. Und diesen Gedanken übernahm er von Paulus. Wir sehen es auf der Folie. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe. Darum lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrenhaft leben wie am Tage. Und das kann man nicht logisch erklären. Natürlich, dass die Sonne aufgeht, jeden Morgen wieder, das kann man logisch erklären, weil die Erde sich dreht. Aber dass der Tag anbricht, sinnbildlich gesprochen, kann man logisch nicht erklären. Nie war die Gemeinde mehr eine singende Gemeinde, eine aufblickende Gemeinde, als in tiefster Not und Bedrängnis. Unsere Geschwister in Indien sind eine lobende Gemeinde. Das haben auch Menschen wie Jochen Klepper erfahren in der dunklen Stunde seines Lebens. Er fasste seine ganze Not und seine Bedrängnis in die Worte des Adventsliedes: Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern, so sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Trotzdem, kann man noch singen, wenn die Welt zu zerbrechen droht, wenn vielleicht auch gerade jemand unserer Lieben gestorben ist? Nikolai konnte es. Da war eine ganz tiefe Ruhe, ein echtes Geschenk. Und dieses Geschenk konnte er nicht für sich behalten. Er nutzte dieses Geschenk, um Menschen in Not und Leid zum Abendmahl einzuladen. Schreibt man die Zeilen des Wächterliedes mittig untereinander, wir sehen mal die nächste Strophe schon einmal, bevor wir sie singen, dann haben wir den Eindruck, dass der Text einen Kelch ergibt. Das war Absicht. Bei allen drei Strophen ergeben die Zeilen untereinander einen Kelch. Wir singen jetzt die zweite Strophe. Das Abendmahl war für ihn wie eine vorweggenommene Siegesfeier über alles, was Finsternis ist. Über Leid, über Sünde, über den Tod, über die Angst, über alle Mächte des Bösen. Die endgültige Siegesfeier, die wird in der himmlischen Gemeinde sein. Und nach dem apokalyptischen Chaos, wie wir in der Offenbarung lesen können, kommt nicht der Tod, sondern Jesus kommt, das Lamm Gottes. Er ist der Sieger. Und er lässt uns an seinem Sieg teilhaben. Und dass sich darum alle Knie vor ihm beugen werden zur Ehre Gottes, des Vaters, das hat schon die frühe christliche Gemeinde gefeiert. Paulus schreibt in einem Christuslied den Satz, ich breche ihn in der Mitte praktisch auf, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu. Und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Nikolai musste immer mehr Sterbende bis an das Tor zur Ewigkeit begleiten und immer mehr Hinterbliebene trösten. Und da kam ihm mitten in seiner Trauerarbeit das himmlische Jerusalem im Blick. Er sah wohl das sterbende Unna, aber er sah auch das heranbrechende himmlische Jerusalem, wie hinter einer Hinterglasmalerei vielleicht. In der letzten Strophe des Wächterliedes benutzt er Bildworte aus der Offenbarung des Johannes. Einige Bildworte. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt stehen. Die 12 Tore sind 12 Perlen. Jedes der Tore besteht aus einer einzigen Perle. Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Selig, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Wir sind eingeladen, die letzte Strophe zu singen. Gloria, Ehre. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Das spricht uns an. Das richtet uns auf, buchstäblich. Es kommt vor, dass sich die Zuhörer auch bei dem Gloria sei dir gesungen mit Menschen und mit Engelszungen aus der Kantate der gleichnamigen von Johann Sebastian Bach wacht, aufruft und die Stimme von den Sitzen erheben. Der Chor der Engel steht hoch um Gottes Thron. Und wenn die irdische Gemeinde zu dem Lied dann aufsteht, dann ist es, als ob sich Zeit und Ewigkeit berühren, sich sehr, sehr nahe kommen. Die bei Gott schon siegende Gemeinde und die auf Erden noch kämpfende Gemeinde vereinen sich bei der Gelegenheit schon einmal zum Lobpreis. Ein Heiliger war Philipp Nicolai bestimmt nicht. Also nicht in dem herkömmlichen Sinn jedenfalls. Er war eher ein Begnadeter. Und Gnade lässt Menschen oft, gerade in Stunden tiefster Not, über sich hinauswachsen. Amen.